Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Zwo-Bundesliga, der einzigen Fußballsendung der Welt über die zweite Bundesliga. Heute geht's natürlich um das Nordderby, aber auch um vieles andere. Heute mit Nico, der tapfer ist, und Tobias, der mal da ist. Hallo meine Damen und Herren, es fällt mir schwer, meine gute Laune heute in diesem Format zu zügeln. Aber ich möchte dies natürlich tun, denn ich weiß, hier sitzt ein Mann neben mir virtuell, dessen Emotionen natürlich genau andersrum geartet sind. Und jede öffentliche Schaustellung dieser unfassbaren Freude und guten Laune sorgt bei ihm natürlich genau für das Gegenteil, nämlich für Trübseligkeit und Schmerz. Und deswegen bin ich ganz normal heute, obwohl ich natürlich im Inneren, das möchte ich betonen, sehr, sehr freudig erregt bin. Und möchte diese unglaublich gute Laune aber, wie gesagt, halt zurückstecken. Einfach um Nico, der ja verloren hat mit Werder Bremen.
Betonen Sie doch noch fünfmal an der Stelle, die gute Laune. So, betonen Sie doch mal. Aber die eine Frage, wie laut hast du geschrien bei den Toren? Also hast du wirklich mal so, hast du den Frust von 20 Jahren gespürt, wie er quasi von der Seele gebröckelt ist?
Nee, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt mit Werder Bremen irgendwelche traumatischen Erinnerungen. Für mich war das ein ganz normales Nordderby.
Soll ich dich erinnern?
Wenn du es brauchst für deinen Seelenfrieden.
Nee, ist nur eine Frage.
10 Jahre alte Erinnerungen nicht nur hervorzurufen, sondern sie auch verbal nochmal auszubreiten. Wenn dir das irgendwie hilft, lieber Nico, dann mach das, aber nicht hier, sondern in der Werder Bremen, damals war alles besser Show, die du dann machen kannst.
Die ist übrigens auch bei Bundesliga noch im, die gibt's auch noch bei, auf YouTube, glaube ich, noch im Archiv, ne?
Ja, so sieht das aus.
Das war der Anfang vom Ende, diese Sendung, die wir da gemacht haben.
Damals. Genau. Schön, dass ihr beide da seid und nach diesem kleinen, flockigen Aufgalopp, wollen wir natürlich jetzt direkt einsteigen. Es gab natürlich das Nordderby. Wir haben es beide mit großer Spannung erwartet. Wir haben es auf unterschiedliche Art und Weise geguckt. Ich bei mir im Keller, du warst schön im Stadion, ne, Nico?
Ja, ich habe dann doch, sagen wir so, den einen oder anderen Anruf getätigt, weil ich gedacht habe, das ist ein großes Spiel, da muss ich mit dabei sein. Hat funktioniert, ich durfte im Stadion sein, hatte auf jeden Fall nicht den besten Tag im Stadion, sagen wir es mal so. Ich war kurz davor irgendwie, also ich hatte den Sitz schon mehrfach in der Hand, hatte so die Lehnen da so. Aber es ist, glaube ich, am Ende trotzdem, wenn ich das mal so jetzt mit ein paar Tagen Abstand beobachte, halt dann ein Spiel, das auch noch 180 Minuten hätte laufen können und da wäre nichts anderes bei rausgekommen.
Ja, da kommen wir gleich noch zu, warum du das sagst. Ich habe ein ähnliches Gefühl. Wie hast du das Spiel gesehen? Deinem HSV-Sessel oder?
Nee, ich habe zu Hause am Fernseher geguckt und habe mich gut unterhalten gefühlt. War ja dieser Bundesliga-Nachmittag, der sehr langweilig war, dann Köln gegen Leipzig, das etwas besser war. Und dann abends war da mal so, habe ich das Lust, da wird das ein gutes Spiel. Aber dann wird es ein geiles Spiel.
Bitte, so bist du da rangegangen?
Es gab ja auch schon Derbys, wo dann irgendwie 0-0, wo dann nur gepöbelt wurde, wo dann nichts passiert ist irgendwie. Aber da war halt von Anfang an Feuer drin, da war von Anfang an auch spielerische Klasse drin. Also das war wirklich ein schönes, schönes Fußballspiel, was halt besser war als alles andere, was man an dem Tag gesehen hat.
Ja, muss man wirklich einfach so sagen. Das hat einfach mal die Bundesliga komplett in ihren Schatten gestellt. Dann lass uns mal so ein bisschen beginnen und über einen Spielfilm reden. Meine subjektive Sichtweise war, dass der HSV von Beginn an die bessere Mannschaft war.
Ja, nein,
ist dann natürlich früh in Führung gegangen. Etwas, was sie oft nicht machen. Also der HSV ist oft in den ersten 15 Minuten die klar bessere Mannschaft. Durch auch diese Intensität und so weiter. Und meistens versäumen sie es, ein Tor zu machen. Und jetzt haben sie natürlich genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich im Derby, was sie ja gewonnen haben gegen Werder Bremen, ein Tor geschossen. In Form von.
Ich weiß, wo das Studio ist, das weißt du, ne?
In Form von Glatzel. In Form von Glatzel direkt früh in Führung gegangen. Und ich fand, also jetzt, ich fand es wirklich verdient. Ich versuche auch das sachlich
zu machen. In der ersten Minute.
Nein, ich fand es dann verdient bis zu dem Zeitpunkt, also wenn man sich mal anguckt, bis zum Zeitpunkt der roten Karte. Bis dahin, fand ich, war der HSV die bessere Mannschaft und lag auch verdient in Führung. Was ist dann passiert?
Also ich möchte als erstes dieses Tor noch mal ganz kurz in zwei Worten zusammenfassen. Wie zur Hölle kann man in der ersten Minute 4 Lobbälle in Folge durch den Bremer, durch eine ganze Bremer Hälfte schippen, um damit das 1-0 zu machen. Und was zur Hölle machen Mai, der so, weil die erste Minute und die Bremer Verteidigungslinie hatte keine Ordnung mehr. War einfach kein zweiter Innenverteidiger und oder erster Innenverteidiger, der zweite Innenverteidiger auch rausgerückt, zack. Lücke, Tor. Und ich sehe es aber ganz genau wie du. Ich hatte nämlich vor allen Dingen auch, ich hatte gute Sicht auf Leibold, der einen insgesamt, also vor allen Dingen auch in der ersten Halbzeit ein fast schon überragendes Spiel gemacht hat und den guten Nankishi da wirklich ein bisschen hops genommen hat über 45 Minuten. Und so hat sich es auch die ganze Zeit nicht so angefühlt, als ob es irgendwie irgendwas an dem Sieg heute zu rütteln gibt, bis dann eben zu dieser roten Karte, die du schon beschrieben hast, die ja also an Dämlichkeit nicht zu überbieten war leider. Ich kann das Engagement da drin verstehen und wir kennen das alle, wenn du so ein Derby hast und du willst nochmal ein Zeichen setzen. Wahrscheinlich hat er bei dem Flug Richtung Keeper vergessen, dass er schon eine gelbe hatte und hatte die gelbe, die er sich jetzt holt, quasi mit einberechnet. Nur das Interessante war, dass danach, dann warum auch immer, wahrscheinlich, und das wollte ich vorhin schon bei Bundesliga mal fragen, weil eigentlich da auch taktisch irgendwas bei Anfang passiert sein muss, dass Werder Bremen von da an, also logischerweise ein bisschen rückziehend oder so, aber auf jeden Fall ganz anders aufgetreten ist und noch also auch mehr Druck irgendwie ausüben konnte. Ich glaub, so, was dann ehrlicherweise in einem ganz dämlichen zweiten Gegentor geendet ist.
Wobei dann das war, glaube ich, eher psychologisch bedingt. Ich möchte noch einmal kurz auf dieser roten Karte bleiben, weil das ist ja auch super spannend, dass Christian Groß, und das war ja wirklich eine sehr, sehr blöde rote Karte, also eine selten dämliche gelb-rote Karte, den Torwart anzugehen, wenn man gelb hat. Warum? Also, was ist da der Motivation hinter? Da habe ich mich dann erinnert gefühlt, dass unter der Woche halt Clemens Fritz gesagt hat, so, wir haben intern nie über ein Sechser-Problem gesprochen, das ist ein Thema, das außen aufgemacht wurde und wir waren gar nicht sicher, ob wir einen neuen Mittelfeldspieler brauchen. Und dann sehe ich halt da, dass du Christian Groß als einzigen Sechser hast im Kader, so richtig, der dann halt diesen Fehler macht. Und dann musst du halt Gruev einwechseln, der auch nicht der beste Spieler ist, damit du halt überhaupt noch irgendwie einen Sechser hast. Also das war schon selten dämlich. Vor allen Dingen, weil Groß hatte ja auch damals, glaube ich, schon war gegen Augsburg, glaube ich, in so diesem sehr wichtigen Spiel in der ersten Bundesliga damals die rote Karte gesehen. Ja, ich will jetzt nicht den Stab überbrechen, aber es ist halt schon ein Problem gewesen. Dann hat man es halt, wie du es gesagt hast, über Kampf dann versucht abzufangen. Und ich fand auch, dass der HSV diese Phase nicht so mega gut ausgespielt hat, wo sie dann Überzahl waren und dann ein bisschen hektisch geworden ist.
Ja, also ich fand auch, dass, also erstmal Christian Groß ist damit gelb auch noch gut bedient gewesen. Ne? Da hätte man auch über Rot nachdenken können. Im Endeffekt fürs Spiel egal. Aber gut für Bremen, dass er jetzt nur ein Spiel fehlt und nicht dann fünf oder so. Ich kann es mir nur so erklären, dass ist ja in einer Phase passiert, in der der HSV schon, fand ich, dominant war. Es ja in Bremen das Spiel gewesen. Der HSV war die Auswärtsmannschaft. Aber es ist halt so typisch Walterball-mäßig schon sehr intensiv und sehr dominant aufgetreten. Und das Große auch ein Zeichen setzen wollte, dass er sagen wollte, ich geh da jetzt dagegen. Ich halte, setz mal ein Zeichen, dass wir auch aggressiv sind, dass wir da voll raufgehen. Und natürlich gibt's in der Situation nichts zu gewinnen, weil selbst wenn er den Ball trifft, dann gibt's Abstoß, weil er irgendwie den Ball blockt, ja, und dann jubelt vielleicht im Bremer Block jemand geil, ey, guck mal hier, der geht richtig drauf. Aber das ist das Beste, was er gewinnen kann, ist ein Abstoß für den HSV. Also es ist ja nicht mal so, dass er den Ball hätte erobern können, weil er mit dieser Geschwindigkeit, er rutscht ja selbst ins Aus. Also er kann ja nicht den Ball abnehmen und dann ins leere Tor schießen oder irgendwas. Das gab ja gar keine Aussicht darauf. Aber so habe ich es mir erklärt, dass er wirklich ein Zeichen setzen wollte. Gut, aber danach fand ich eben, mit dieser roten Karte endete auch so ein Stück weit das Spiel davor. Ich glaube, das hat dem HSV gar nicht so gut getan, diese rote Karte, weil Bremen ab da auch so ein bisschen mit dem Mute der Verzweiflung agierte und der HSV hatte so ein bisschen Probleme und deswegen war ich auch recht froh, dass dann noch kurz vor der Halbzeit das 2-0 fiel. Ähnlich so ein bisschen wie das 1-0, nur von der anderen Seite vorbereitet, von Jatta diesmal über rechts und dann Haier mit dem Kopf. Und da, wenn du so in die Pause gehst, kurz vor der Pause, das 2-0, du hast einen Mann mehr, dann sollte man eigentlich meinen, okay, jetzt muss man es irgendwie kontrolliert nach Hause bringen.
Aber du hast jetzt noch vor diesem 2-0 noch zwei wichtige Schritte ausgelassen, glaube ich, die nochmal so die Moral von Werder untergraben haben.
Du hast völlig recht, das müssen wir dringend besprechen. Ich bin da ein bisschen vorgeprescht. Zwei Situationen, die tatsächlich auch mit Spiel entscheidend waren, über die müssen wir reden. Danke, Tobi, du hast völlig recht. Das eine ist eine Situation mit Schonlau und Duxch. Beide laufen Hand in Hand fast schon aufs Tor zu. Und dann kommt im Strafraum Duxch zu Fall. Und da haben jetzt einige Leute, die dem Regelwerk nicht unbedingt zugetan sind, völlig zu Unrecht, einen Elfmeter gefordert, Nico.
Ich sag dir, das sind 5 Minuten. Ich weiß, ich bin 5 Minuten bin ich bei dir. Und genauso habe ich auch den Wagen vom Schiri gesucht rund ums Stadion. Hatte auch sehr viele, ich habe sogar Fotos geschickt bekommen,
ja.
Was angeblich wäre. Also ich saß genau in Fluglinie zu dieser Situation. Die sind quasi direkt an mich zugelaufen. Und ich kann nicht verstehen, warum der Schiedsrichter aus dieser Situation, gerade mit der Möglichkeit des Videobeweises, halt da zu dem Entschluss gekommen ist, dass es sich nicht, also dass es nicht zumindest zur Hälfte wie ein Foul ausgesehen haben könnte. Weil du nämlich, sogar ich habe gesehen, dass Schonlau, also klar haben die gerangelt, das geht Richtung Tor. Und was macht ein Verteidiger dann, wenn er einen Schritt langsamer ist? Er rangelt. Also hat er da in den Bildern, hat man ja gesehen, auch den Arm im Griff und trifft ihn auch noch unten unglücklich. Nicht, er will ihn ja nicht umhauen, sondern einfach eben durch diese Bewegung. Und also dass da nicht mal drauf geguckt wurde in einem Derby mit so einer Zündung da drin, ist also, sagen wir vorsichtig, schwierig umgesetzt. Aber vielleicht habe ich, natürlich habe ich ein bisschen grün-weiße Brille drauf, aber zumindest einen Blick mehr da drauf, um mir dann in der Konzession zu erzählen, ja, weil das und das ist es halt dann doch kein Elfmeter. Aber ich habe ja ganz viel gelesen dazu und es gibt niemanden außer HSV-Foren, die sagen, es war kein Elfmeter.
Ich kann das mal abkürzen. Das war ein Elfmeter, Punkt. Er trifft ihn halt unten. Er wäre sonst durch gewesen. Er hätte zum Abschluss kommen können. Das wäre gelb-rot und Elfmeter gewesen. So, Punkt.
Gut, ihr beide seid natürlich nicht neutral. Die schreibt die Deichstube und über Nikos fehlende Neutralität muss man jetzt, glaube ich, nicht mehr ernsthaft drüber sprechen.
Ich denke, ja.
Also ich sehe es so, wenn der den Elfmeter gegeben hätte, hätte ich mich nicht beschwert, weil man hätte diesen Elfmeter rechtfertigen können. Man kann aber auch sehen, beide sind total am Rangeln, ziehen und zerren und drücken, das machen beide. Und dann ist es so, dass Schonlau den Ball trifft. Schonlau spitzelt den Ball weg und dann schiebt sich Duxch vor ihn und die sind ja überhaupt nicht kontrolliert. Also, und Schonlau läuft natürlich dann in ihn rein und trifft ihn, weil Duxch sich so vor ihn gearbeitet hat. Und dann gibt's natürlich den Kontakt und der ist meinetwegen auch ursächlich für den Fall. Aber für mich ist das kein hundertprozentiger Elfmeter, sondern das ist ein Elfmeter, wenn du ihn gibst, ist es okay. Aber wenn du ihn nicht gibst, ist es keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Und das Eingreifen des VAR ist eine hundertprozentige Fehlentscheidung. Ich muss jetzt sagen, ich bin natürlich befangen und werde den Teufel tun, jetzt hier versuchen, eine Neutralitätsebene zu erreichen. Das mache ich jetzt nicht, sondern ich sage meine Sicht der Dinge. Außerdem habe ich im anderen Derby noch die Szene von Bakariata vor Augen, wie der einfach einen hundertprozentigen Elfmeter gegen St. Pauli nicht bekommt. Sodass, wenn das der Maßstab ist, wenn der VAR eingreift, dann ist das allemal kein Grund gewesen, einzugreifen. Aber ich verstehe natürlich euch.
Ja, aber nächste Frage. Kanntest du die Regel? Die Weiser-Regel, wie sie jetzt in
Bremer Kreis heißt? Ja, natürlich kenne ich die.
Du bist ein Spinner, bist du. Du bist ein absoluter Spinner.
Nein, natürlich, Nico, natürlich kenne ich die Regeln, weil jeder die Regel kennt.
Ich hab von Leuten Fotos von Spielen an diesem Spieltag aus der Premier League und überall geschickt bekommen, die alle beweisen, dass niemand kennt die Regel.
Ich hab dir auf WhatsApp in die Gruppe schon geschrieben, warum der Treffer nicht gegeben wurde, bevor die Kommentatoren bei Sky das überhaupt erfasst hatten. Weil natürlich ich die Regel kenne, weil wir das seit 2 Jahren in den Spielen wird das thematisiert und dass dann so eine Lücke ist zwischen der Mauer des Schützen und der Mauer des Verteidigers und so weiter. Das ist ja, jeder hat's mitbekommen, nur Mitchell Weiser nicht, weil der halt 2 Jahre nicht gespielt hat oder was, keine Ahnung.
Ja, genau.
Jeder wusste das. aber das Absurde ist, dass ich tatsächlich keine Szene vor Augen habe, dass das schon mal so geahndet wurde. Also, dass ein Freistoß so überragend reingeht und dann ein Schiri, den nicht gibt, weil ein anderer Spieler ist. Das habe ich tatsächlich noch nie so gesehen.
Diese Szene in der Gesamtform ist halt ein Kunstwerk. Ja. Wie halt Weiser dann auch, also er ist ja nicht von Anfang an drin, sondern er geht ja kurz vor dem, Duxch will schon anlaufen und er geht da rein und denkt sich, ich bin jetzt schlau, ich mache jetzt hier noch die Lücke auf. Ja. Es ist total egal, der Freistoß wäre ja auch drin gewesen, wenn Weiser da nie hingegangen wäre.
Ja.
Ein Haier, der sofort halt schaltet, der darf ja nicht sein und sofort halt Schiri, hier, guck mal, der darf ja nicht sein. Es war ein Gesamtkunstwerk einfach. Also das
ist, ja, und das dann, passt das halt auch so ins Derby, ne? Also wenn das in einem anderen Spiel passiert, ist es eine Anekdote, irgendwie, die man nach zwei Spieltagen vergessen hat. Aber das kommt halt ins Museum neben die Papierkugel, ne? Weil das, also erst dieses, also erst die rote Karte, das war diese, dieser Dreiklang, ja? Erst die rote Karte, dann der nicht gegebene zurecht gegebene Elfmeter an Duxch und dann diese Szene, da war eigentlich klar, okay, heute soll Werder nicht gewinnen. Aber genau das, hat,
ja.
Also das war wirklich absurd. Ja. Also dass so ein Tor dann deswegen nicht gegeben wird, habe ich auch wirklich noch nie gesehen. Aber es war einfach Weiser, der das wirklich in dem Moment. Und ich muss mal eine Sache zu Haier sagen, weil deswegen feiere ich den Typen so. Und jetzt nicht nur wegen der Szene, sondern das ist so ist dieser Typ. Ja, der ist jetzt sicherlich nicht der feinste Fußballer oder so. Aber der hat eine Mentalität, der dieser Mannschaft zugute, letztes Jahr schon. Der konnte ja auch alle Positionen spielen, weil er ist ein cleverer Kerl. Der kann überall spielen. Der kann Innenverteidiger, Außenverteidiger auf der 6 spielen, der auf der 8 spielen. Und das wurde ihm zu Beginn so ein bisschen zum Verhängnis, weil Walter nicht genau so wusste, wo stelle ich den hin. Aber relativ schnell wurde er dann auch aufgestellt. Der Typ schießt Tore, der hält den Laden zusammen und diese Fragilität, die diese Mannschaft über Jahre immer hatte, wenn es drauf ankam, haben sie verkackt. Haier ist so ein Typ. Der hat die richtige Mentalität. Und in solchen kleinen Momenten siehst du das, genau wie du gesagt hast, Tobi. Der checkt es sofort, ey, der darf hier nicht sein. Und der checkt auch sofort, ich muss mit dem Schiri Kommunikation aufnehmen, weil er genau wusste, das ist wie beim Football, wenn eine gelbe Flagge fliegt und der Quarterback weiß, ich habe einen freien Wurf. Und er kann volles Risiko den Ball wegwerfen. Und er checkt es sofort und probiert diesen Wurf. Und so hat Haier genau gecheckt, ey, scheißegal, was mit dem Freistoß passiert. In diesem Moment ist der Freistoß schon abgewehrt. Egal, was passiert. Und er signalisiert dem Schiri sofort, ey, check das. Und es ist genauso gekommen. Ne? Ja.
Lange das ausgeholt. Aber das ist das Problem an dem ganzen Ding. Es ist ja dann auch korrekt. Es ist halt ein Neckbreaker für dieses Spiel gewesen. Und wenn das dann noch nicht gereicht hat, dann geht's und dann kann ich die Überleitung in die zweite Halbzeit liefern, wenn dann Knipser Füllkrug reinkommt, der uns schon in vielen Zeiten auch mal so ein bisschen den Hintern gerettet hat, alleine dieses Spiel zu dem dreht, was mir original auch jeder HSV-Fan dann geschrieben hat, ne? Die meinten, sie sind alle sehr vorsichtig, weil das sind diese Spiele, wo er am Ende der HSV 3-2 verliert und nicht weiß, warum. Niklas Füllkrug alleine hätte dieses Spiel 3-2 gewinnen können. Und es ist halt die Tragik dieses Spieltages, dass er es halt nicht hingekriegt hat.
Man muss vielleicht noch zur Gänze einmal kurz einhaken, dass diese gelb-rote Karte gegen Schonlau, ich nenne es mal Konzessionsentscheidung, weil das ist immer so eine Situation, die finde ich blöd. Er steht da einfach. Wo soll er hingehen, so, wenn der Stürmer auf ihn zuläuft?
Ja.
Aber es ist halt für mich keine gelbe Karte. Also du kannst es schon als Foul pfeifen, finde ich, aber es ist für mich keine gelbe Karte, wenn er da steht und er wird halt nicht aus dem Weg gehen. So, das ist ja völlig fußballfremd von ihm dann zu verlangen, aus dem Weg zu gehen. Das wäre die einzige Alternative zu dem Foul, das er macht.
Also er macht, ja, bitte Nico, du zuerst.
Nee, ich kann ich im Prinzip auch mit unterstützen. Ich hab noch immer mir Bilder angeguckt und genau wie du mir kann Elfmeter bei Duxch erzählen willst, kann ich hier auch sagen, er macht das halt auch sehr schlau. Also er bleibt stehen, er macht nichts, aber die Hüfte geht noch einen Schritt weiter nach rechts, womit er ihn dann auf jeden Fall auch hundertprozentig trifft. Und das finde ich aber, das möchte ich wirklich betonen, bevor die Leute irgendwo rum. Ich mag ja diese Drecksschleuer auf dem Platz. Und genau das macht er da. Und deswegen ist es ein bisschen zu viel für eine gelb-rote Karte wahrscheinlich, die er sich in der Summe aber wahrscheinlich insgesamt verdient hatte.
Ich glaube tatsächlich, also ich fand die gelbe Karte in dem Moment ein bisschen zu hart, weil er eben keine klare Bewegung in den Mann reinmacht. Man kann ja nicht erwarten, dass er jetzt einen Schritt zurück macht und ihn durchlaufen lässt, sondern er erkennt im Prinzip, okay, pass auf, der kommt mit zu viel Tempo, ich kann ihn jetzt nicht ohne Foul stoppen. So jemand, der sich aus dem Abseits rauszieht, der macht ja auch quasi so, ey, ich bin raus. So, ne? Und er hat nicht das Bein rausgestellt, er hat irgendwie ihn nicht, keine aktive, er hat natürlich genau gewusst, okay, der läuft auf mich zu, Das wusste er natürlich, also wollen nicht naiv sein, er wusste schon, okay, wahrscheinlich knallt er gegen mich gegen. Aber ist halt die Frage, ist es die Verantwortung des Abwehrspielers, dann aus dem Weg zu gehen? Oder reicht das, wenn man keine aktive Bewegung in Richtung des Spielers macht, um zu signalisieren, okay, ich bin raus? Und na klar, wie gesagt, natürlich war das auch von ihm beabsichtigt so, dass er den Spieler auf diese Art und Weise stoppt. Aber beim Basketball würde man von einem Offensivfoul sprechen, sozusagen.
Ja, aber das ist mir dann zu weit. Also ich sehe halt schon, dass es ein Foul ist, weil dann, wenn du das nicht als Foul pfeifen würdest, dann könntest du als Verteidiger wirklich eine Regellücke schaffen, einfach stehen zu bleiben und dadurch halt den Vorteil zu holen. Ja. Aber für eine gelbe Karte, wie gesagt, da muss halt für mich persönlich immer noch irgendwas Aktives da sein. Also ja, und es ist halt fußballfremd. Es ist halt, wie gesagt, fachfremd von einem Verteidiger zu verlangen, dass er den Weg frei macht für einen Angreifer.
Ja, das ist ganz genau. Und dann war für mich aber völlig klar. Und ich habe in der Halbzeit ein Freund von mir, langjähriger Leitgenosse, in der Halbzeit per WhatsApp geschrieben, dass sobald der HSV irgendwie was anbietet, der Schiedsrichter wird's mitnehmen. Weil das ist immer so. Und wenn man so wie ich sein Leben lang Fußball guckt und sein Leben lang Schiedsrichter analysiert und das auch mal selbst gemacht hat, kurze Zeit, irgendwann hat man das Gefühl, man kann Schiedsrichter auch irgendwie lesen. Also zumindest die, die nicht so gut sind. Also wenn ein Schiedsrichter so Fehler oder unter Druck gerät und glaubt, vielleicht er hat einen Fehler gemacht oder irgendwie, da hat das Spiel außer Kontrolle verloren, dann gibt es ganz viele Schiedsrichter, die dann nicht das Selbstbewusstsein zu haben scheinen, zu sagen, ey, alles, was in der Vergangenheit war, schüttel ich ab. Das spielt keine Rolle, was ich in Halbzeit 1 gepfiffen habe. Ich gehe in Halbzeit 2 und pfeife ganz. Keine meiner zurückliegenden Entscheidungen spielt noch ein Faktor. Ein richtig guter Schiedsrichter macht das. Und dann gibt es Schiedsrichter, die lassen sich natürlich verunsichern und auch von so einer Derby-Stimmung mitreißen. Und mir war völlig klar, dass sobald irgendwie eine Möglichkeit da ist, wird er einen Hamburger vom Feld schicken. Und deswegen hat er in dieser Szene, es war mir für mich glasklar, dass er ihn runterschickt in dem Moment, weil er hatte diese Szene, dass er den Duxch-Elfmeter und die dann fällige gelb-rote Karte gegen Schonlau nicht gegeben hatte. Das wird ihn beschäftigt haben. In der Halbzeit wahrscheinlich haben die sich ausgetauscht. Dann hattest du eine Szene auch früh in der ersten Halbzeit, als er auch schon so ein bisschen ins Schlingern geraten ist. Er hat nämlich eine ganz frühe gelbe Karte gegeben gegen Groß in der 5. Minute. Und das war auch, finde ich, korrekt. Hätte man auch vielleicht in einem Derby in der 5. Minute sagen können, okay, Leute, ich belasse es mal dabei. Aber er wollte direkt Zeichen setzen. Das war auch vertretbar, völlig in Ordnung. Und danach gab es eine Szene, da hat noch ein Bremer Spieler einen Foul begangen, was eigentlich auch hätte gelb sein müssen. Und da hat er gesagt so, nee, okay, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie direkt die zweite gelbe Karte zu geben. Und dann kam danach ein Foul von einem Hamburger, was auch hätte gelb sein müssen. Aber das war exakt das gleiche Foul wie davor von dem Bremer, wo er nicht gelb gegeben hatte, wo er deswegen nicht gelb geben konnte. So, da hat er sich direkt mit diesen Entscheidungen sofort in Schwierigkeiten gebracht. Dann kam diese Szene natürlich noch mit Duxch. Bei der gelb-roten Karte gegen Groß müssen wir nicht drüber reden. Das war natürlich völlig alternativlos. Also die Alternative war die glatt-rote Karte, sagen wir es. Aber man hat schon gemerkt, okay, der hat seine Linie so ein Stück weit nicht im Griff. Und da war für mich völlig klar, ey, bei nächster Gelegenheit fliegt ein Hamburger runter.
Ja, ja. Punkt. Ja, kann ich nicht mehr so viel zu sagen. Es hat am Ende sich hinten raus, wie ich schon vorhin betont habe, einfach wie ein Spiel angefühlt, wo hier du eh nichts mehr hättest machen können. Ja. Und wenn diese Kräfte auch irgendwie auf einem Platz mit einwirken, dann war das halt genauso ein Spiel. Ja, das ist nur, ich wollte überleiten Richtung Liga, weil das ein sehr wichtiger Punkt für mich
dabei ist. Ich wollte das eine nochmal sagen und dir dann nochmal, was du vorhin gesagt hast, unterstützen. Es fühlt sich im Nachhinein so an wie ein unvermeidbarer Sieg des HSV wegen den ganzen Umständen. Aber du hast ja schon recht, in der zweiten Halbzeit hatte Werder die besseren Chancen. Und der HSV hat versucht, alles hinten rauszuspielen, hat ständig den Ball verloren. Und Werder ist dann mit Vollgas auf die Kette zugerannt, haben dann vorher eine schlechte Entscheidung getroffen. Teilweise, also gab ja wirklich zwei, drei richtig schlechte Pässe von Schmid, der dann eigentlich vorm Strafraum war. Und man denkt, das ist geilste Position für einen Pass. Und dann schlägt er irgendwie so eine Flanke hinter das Tor. Und Füllkrug, wie du gesagt hast, der halt mindestens ein oder zwei Tore daraus machen muss aus diesen Chancen. Also es war jetzt nicht so, dass der HSV das souverän runtergespielt hat, sondern wenn Werder dann irgendwann das 1-2 hätte gemacht, dann wäre das Ding nochmal richtig spannend geworden. Aber es war so ein verhexter Abend, hatte man das Gefühl.
Und sagen wir mal so, Jatta muss zwei Hütten machen. Wenn der die macht, dann ist es früher der Deckel drauf. Da er nicht macht, kommt das Ganze noch mal so. Aber wenn dann selbst auch Veljkovic in der 90. aus 11 Metern das leere Tor auch nicht trifft, Glückwunsch, Nils. Aber und das ist, ich mach noch mal, auch wenn es dein Job ist, Überleitung hier zu machen.
Nee, ich will doch nicht überleiten.
Achso, du willst doch nicht?
Nein, ich will doch nicht überleiten.
Was willst du noch drauf rumreiten? Ist doch gut jetzt.
Nein, ich will jetzt nicht auf diesem überragenden Derby-Sieg rumreiten, okay, aber Tabelle. Ich würde gerne noch ein paar Sachen.
Lass uns mal über die Tabelle reden.
Ja, Nico, du kommst noch zu deinem Comeback, glaub mir. Ich feiere das ja, natürlich ich, jetzt so ein bisschen, weil ich nicht viele Gelegenheit dazu habe.
Es reicht, ich fahr los.
Nico, es gibt Leute, die haben einmal alle 10 Jahre Geburtstag und da ist die Feier vielleicht ein bisschen umfangreicher als bei Leuten, die 3-mal im Jahr Geburtstag haben. Moment. Deswegen verzeih mir das.
Moment, was?
Wer ist das so?
Kann man darüber reden? Hm? Wer hat einmal alle 10 Jahre Geburtstag?
Ja, der HSV, jetzt einmal gegen Bremen gewonnen. Jetzt, wie viel Gründe zur Freude gab es denn in den letzten 10 Jahren? Nennen wir mal welche so ungefähr.
Und dafür mag ich dich zu gerne, als dass ich dir das jetzt gönne. Das kannst du, leg los. Ich bin bei allem dabei. Du kannst loslegen.
Aber ich wollte jetzt wirklich noch mal zurück zum Sportlichen. Weil, was ihr gerade so erzählt habt, ihr habt das so ein bisschen schnell abgebügelt. Das ist ja schon systematisch, was da passiert ist. Das hatte man ja auch jetzt gegen, wer war es jetzt letzte Woche hier? Sag schnell.
Sandhausen, oder?
Sandhausen, danke. Da war eine ähnliche Situation. Der HSV spielt Sandhausen, dominiert die komplett. Führt 1-0, hört auf zu spielen. Sandhausen mit 10 Mann, man weiß genau, was passiert. 1, 2, 3 Chancen und irgendwann ist er drin und du konntest dem zusehen, du konntest dem dabei zusehen, was passieren wird. Es war kein Zufall, du wusstest genau, Sandhausen schießt noch ein Tor und dann ist HSV in der 96 nochmal zurückgekommen, weil sie auf einmal wieder mussten. So, hätte auch nicht klappen können und dann wären sie auch anders in die Derby reingegangen. Dann wären sie mit einer Enttäuschung in die Derby und nicht mit einem Glücksgefühl. Aber worauf ich hinaus will,
habe ich auch gedacht übrigens, 100%. Unterschreibe ich dir 150%. Wenn das Tor nicht gefallen wäre, dann hätte dir dieses Derby nicht gewonnen.
Ja, gut möglich so. Und was jetzt nämlich passiert ist, ist auch kein Zufall. Bremen ist in den letzten 20 Minuten natürlich auch mit dem Mute der Verzweiflung angerannt, aber hat diese ganzen Chancen gehabt. Und es wäre so typisch HSV, wenn sie dieses Spiel 3-2 verloren hätten. Und es liegt meiner Meinung nach zum einen daran, dass sie nicht das Spiel lesen können, dass sie in solchen Situationen mal nicht hinten rausspielen. Wenn der Gegner mit dem Mut der Verzweiflung hinten alle Anspielstationen oder vorne aus der Sicht des Gegners alle zuläuft und sagt, ey, ich kann nur jetzt voll pressen gehen, ich muss meinen letzten Körner reinschmeißen, dann kannst du nicht versuchen, den Gegner da hinten noch klein, klein auszuspielen. Dann musst du halt auch mal den langen Ball rausschlagen. Das war ja wirklich wieder und wieder, sie haben sich versucht, hinten rauszuspielen, haben den Ball verloren. Wo du denkst, ey, jetzt klopp ihn bitte einfach hinten raus. Und dann versuch, du hast ja mit Kaufmann jemanden gehabt, der auch in der Lage ist, so einen hohen Ball mal für sich zu gewinnen. Und dann kannst du da vielleicht den Ball im gegnerischen Dritt, wo ja auch niemand mehr ist zur Absicherung, den vielleicht mal festmachen, ein bisschen Luft schnappen. Jemand rückt nach wie Jatta, der schnell ist und so. Du kannst vielleicht einen Konter fahren, was auch immer. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum sie versucht haben, auf Krampf da noch auf klein-klein zu spielen. Dann ist es so, dass die Luft raus war. Du hast gemerkt, die sind konditionell am Ende. Die konnten hinten nicht mehr verteidigen. Die Chancen sind deswegen entstanden, weil die alle platt waren. Und die sind ja nicht platt, weil die Wetterverhältnisse sehr schwül waren, sondern die sind platt, weil die einfach davor so intensiv spielen, dass die in den letzten 20 Minuten einfach keine Körner mehr haben. Trotz 5 Auswechslungen. Ich will gar nicht wissen, wie es bei 3 Auswechslungen wäre. Und das ist ja tatsächlich jetzt übertragbar auch auf andere Spiele, auch auf kommende Spiele. Das ist ja systemimmanent. Also das ist ja Ball der Ball. Und wenn sie die Spiele noch verloren hätten, Nico, dann wäre das auch okay gewesen, weil sie diese Chancen nicht mehr verteidigen konnten. Muss man auch ehrlich sagen. Aber ich glaube wiederum auf der anderen Seite, dass bei Bremen, gut, Füllkrug war frisch, aber die anderen waren auch platt. Und denen fehlte im Torabschluss, fehlte denen auch die letzte Konzentration. Das war mein Gedanke. Bremen war auch platt. Oder?
Aber na klar. Ich meine, du hast 60 Minuten lang in Unterzahl oder dann also 30 in Unterzahl und 10 gegen 10 gespielt und mussten 0-2 aufholen. Und Hamburg hat das ja über das ganze Spiel an. Also Walterball heißt auch, den auch noch flach aus dem 16er rausspielen wollen, ne? Weil das, selbst das haben sie ja gemacht und haben sie die ganze Zeit laufen lassen. Und das ist manchmal nicht gut gegangen, aber dadurch musstest du trotzdem die ganze Zeit rennen. Und ich habe meinem Mittelfeld halt also den Bremer Mittelfeld halt angesehen, wie die irgendwann auch nicht mehr wollten und aber mussten. Füllkrug selber ist halt ein bisschen einfach, ich glaube, das ist dieses berühmte das Stürmerproblem, wie der junge Boomhoff, ne? Der dann auch einfach mal 5 Spiele nicht getroffen hat oder er jetzt gefühlt hat 10. Der muss einmal diese scheiß Hütte treffen. Und als er am Torhüter vorbei ist und selbst den nicht macht, aufgrund von 3 Optionen oder trotz 3 Optionen, die er hat, das ist spätestens dann. Ne? Wenn du das dann in der Sekunde nicht hast, dann fehlt's. Und dann ist es vielleicht auch ein Zweitligakader, der einfach ein Zweitligakader ist. wo du keine Knipse hast, die du immer einwechseln kannst, die dann auf jeden Fall die Tore machen, sondern dann fehlst da irgendwo.
Ja, du hast halt mit Duxch und Füllkrug einen überdurchschnittlichen Zweitligasturm. Also da würde ich die Ursache eher nicht sehen, weil das ist ein Sturm.
Ja, aber ich das meine ich genau, aber Füllkrug, ne? Ja nicht. Genau, aber das meine ich. Genau, Füllkrug ist das hier gerade nicht. Füllkrug braucht diese eine Hütte. Und die hätte er ja schon vor 2 Wochen machen müssen und da hat er sie nicht gemacht. Und letzte Woche vielleicht. Und wenn er, solange er die nicht macht, wenn er die macht, dann haut er euch davon 3 Dinger rein und gewinnt das Ding 3-2 und dann ist Niklas Füllkrug Fußballgott. Aber genau, weil das nicht war, passiert es halt nicht. Und deswegen ist es dann am Ende auch, ich finde, egal, ob Bremen mehr Chancen hatte und so, ne? Dann finde ich auch, über 60 Minuten die dominantere Mannschaft irgendwie war, haben sie trotzdem verdient das Derby verloren.
Lass uns vielleicht mal jetzt überleiten tatsächlich, oder?
Ja, ich sehe schon, ihr habt keine Lust mehr weiter über diesen Sieg des HSV.
Überleitung, lass uns mal bitte über die Liga reden, weil das macht es nämlich noch lustiger. Die Nummer 3 und 4 im Norden haben quasi ein Derby gespielt.
Haben wir eine Tabelle eigentlich?
Ja.
Ja, dann lass uns doch mal zur Überleitung diese Brücke-Tabelle auch nutzen. Das, was nämlich Nico gerade angedeutet hat mit der Nummer 3 und der 4 im Norden, das stellt sich nämlich so dar, dass St. Pauli auf 3 ist und dann muss ja noch Wolfsburg mit dazu rechnen. Ne? Meinst du in der ersten Liga, ne? Auch dazu rechnen. Also da geht es nicht mehr um die Nummer 1 im Norden beim Duell Bremen gegen HSV.
Deswegen hat auch keiner das im Stadion gesungen
übrigens. Ja, wer ist die 3 im Norden wohl eher?
Die Nummer 3.
Ja, wer ist die Nummer 3 im Norden? Aber was man immer wieder sieht, und das ist ja auch das, was dann an der zweiten Liga Spaß macht, wo ich momentan auch in meiner 4. Saison denke, ey, natürlich würde ich gerne aufsteigen wollen, aber mir ist völlig klar, dass die erste Liga jetzt nicht mehr Spaß machen würde. Mhm. Ne? Und in der zweiten Liga ist es so dicht beieinander, zumindest jetzt zu Beginn der Saison. Also das hatten wir auch damals mit Stuttgart oder auch mit Köln, dass sie sich am Anfang schwer getan haben. Es muss nicht heißen, dass am Ende nicht Schalke und Bremen trotzdem souverän aufsteigen. Das kann immer noch passieren. Aber du hast jetzt eben mit Paderborn und Regensburg da 2 Vereine, die niemand dort oben vermutet hat. Gut, es sind 7 Spieltage gespielt, aber du sagst es ja selber, ne? Zwischen Platz 1 und Platz 12, das hast du nicht gesagt, sag ich, jetzt sind es 4 Punkte. Also, ja. Ja, das macht einfach Spaß.
Ja, da hast du noch viel weniger, dass du irgendwie über Krisenvereine reden kannst oder über besonders gut gestartete Vereine als in der Bundesliga, weil das kann sich jetzt an 2 Spieltagen wieder komplett wandeln, dieses Tabellenbild. Und ja. Es ist trotzdem auffällig, dass es manche Mannschaften gibt, wo man sagt, ja, das ist, da hätte ich nicht gedacht. Zum Beispiel in Jahren Regensburg oder auch in Paderborn mit neuem Trainer. Mhm. Und dann so ein Schalke erst auf 11 auftaucht. So. Ich weiß nicht, über was, welche Teams jetzt reden wollt, machen auch bald nochmal eine Ausgabe 2. Bundesliga, wo wir dann vor allem nochmal über Schalke ein bisschen reden müssen. Mhm. Aber das ist schon interessant, wie gesagt, dass manche Teams besser funktionieren, andere schlechter.
Man muss sich halt einfach diese komplette Liga angucken, ne? Also wenn du da ein bisschen wir sind am 7. Spieltag und ich will das mal kurz aufzählen. Paderborn, Regensburg, Karlsruhe, Hamburg und Heidenheim haben alle jeweils nur 1 Spiel verloren von 7. Der erste FC Nürnberg ist eine einzige Mannschaft, die bisher ohne Niederlage geblieben ist. Das ist so scheiße eng zusammen. Das ist jede Woche, und das merke ich ja selber, seitdem ich mich jetzt mit dieser Liga ein bisschen intensiver beschäftige und vor allen Dingen mit den ganzen Mannschaften drin stecken, dass du keine richtigen Favoritenspiele mehr hast, außer jetzt, ich glaube, nächstes Wochenende spielt Regensburg gegen Aue, ja, Favoritenspiel. Erster gegen Letzter oder Zweiter gegen Letzter, da kannst du davon ausgehen, dass es vielleicht der Sieger relativ klar ist. Aber alle Mannschaften, und ich denke, da sind wir uns total einig, egal ob Darmstadt, Dresden, Schalke, Hannover, Düsseldorf nehme ich gerne noch mit rein, Kiel darfst du, glaube ich, also würde ich noch nicht ganz abschreiben, wenn die sich langsam finden, Heidenheim, Hamburg, Karlsruhe, Nürnberg, das sind einfach so viele, da gibt es kein klares Siegerding, so, schlechter Tag und Karlsruhe ärgert den HSV. Und das wird diese Saison so spannend machen.
Ja, und das macht in den letzten 3 Jahren, seit denen ich das auch intensiv und am eigenen Leib erleben muss, diese Liga spannend. Es gibt halt, du kannst vor der Saison nicht sagen, der und der steigt sicher auf. Ne? Also selbst so Clubs wie Stuttgart und Köln, die wirklich haushohe Favoriten waren, hatten zumindest in beiden Phasen der Saison Probleme und haben sich dann erst gegen Ende vielleicht auch irgendwie ein bisschen Polster spielen können. Aber das war auch nicht immer so. Und du jetzt hast immer irgendeine Überraschungsmannschaft, irgendeine Mannschaft, die vielleicht, wo die Konstellationen so sind, dass sie dann in dem Jahr einfach gut funktionieren, so wie Bochum, Bielefeld, Union ist eine andere Geschichte, die haben es irgendwie, das auch in die erste Liga retten können, sehr, sehr überraschend, finde ich. Und es kann gut sein, dass du in diesem Jahr tatsächlich wieder mal ein Paderborn hast. Dafür kenne ich die Mannschaft noch nicht gut genug, wo du sagst, okay, bei denen stimmt einfach alles. Und die sind einfach konstant, ja. Ist die konstanteste Mannschaft. Und die hat eben auch diesen Bonus, im Schatten der großen Vereine zu stehen. Also gegen Paderborn stellt sich ja nicht jeder hinten rein. HSV, Bremen, Schalke haben das Problem, dass im Zweifel die anderen Mannschaften sagen, wisst ihr was, Punkt ist cool für mich, ich stelle mich hinten rein und dann macht mal. Und dann hast du halt das Problem, dass wenn sich so eine Mannschaft in der zweiten Liga einfach komplett aufs Verteidigen reduziert, dann hast du nicht die Qualität, wie sie Bayern München hat oder Dortmund hat. Selbst Dortmund tut sich ja schwer in solchen Situationen. So eine Mannschaft zu bespielen und sich Torchancen zu kreieren, weil jeder kann sich in der zweiten Liga auf destruktive Verteidigungsarbeit zurückziehen. So, das können die alle. Und da musst du erstmal, wenn sich 11 Mann in den Strafraum stellen, dann musst du erstmal Chancen auch kreieren. Ja, so dass eben auch die großen Vereine sich immer wieder schwer tun können. Jetzt Schalke, dieses Spieltag gegen Karlsruhe verloren, 2-1. Das ist aber irgendwie auch, ich finde es irgendwie auch spannend. Und ich finde es schön zu sehen, dass Bremen und Schalke sich schwer tun auch.
Ja, ich habe auch mit nichts anderem gerechnet. Es läuft sogar besser, als ich es zwischendurch erwartet hatte, ehrlicherweise, weil ich hatte uns noch einen Tick unter dem der Region, vor allen Dingen, wo Schalke drin steht, eher so auf Düsseldorf-Niveau erwartet, mit relativ Anfangsschwierigkeiten. Und du siehst halt auch, dass es da ein, zwei Mannschaften immer geben wird, die halt in dieser 14er-Masse dann von Teams, die theoretisch mitspielen können, nicht dazu gehören. Mhm. Rein aber auf dem Tableau hatten wir über Bundesliga auch über Attraktivität gesprochen und das hat natürlich was damit zu tun, dass die Mannschaften drin sind, natürlich, weil ich mich intensiver damit beschäftige, aber allein wenn du dir am nächsten Spieltag anguckst, dass Dresden-Bremen, HSV Nürnberg, Rostock-Schalke, das ist, also selbst für die Liga dann noch spannend, sowas wie Heidenheim, Darmstadt, Karlsruhe, St. Pauli, aufgrund der Dichte, Paderborn, Kiel. Jede Paarung hat mittlerweile so viel Feuer, weil sie direkten Einfluss auf quasi den eigenen Verein hat, weil alles so eng ist. Mhm. Und deswegen wird es eine spannende Saison. Also ich habe da auch mittlerweile Bock drauf, auch wenn mich dieses Duell am Wochenende richtig abgefuckt hat und ich immer noch meinen inneren Herzkern versuche, so gut wie möglich zu schützen davor, weil ich weiß, was es aus einem Menschen macht. Nils. Mhm. Aber trotzdem habe ich Bock drauf dieses Jahr.
Ja, ich glaube schon, dass auch Bremen und Schalke rein von dem Personal her die stärkste Mannschaft stellen. Bei Bremen finde ich auch immer so eine Frage, wer bleibt fit? Also wenn du einen Bittencourt und einen Toprak noch in der Mannschaft hast, dann ist es nochmal eine andere Qualität auch. Also gerade ein Toprak hinten in der Innenverteidigung. So, der ist.
Also das Tor fällt nicht, wenn Toprak da ist, Punkt. So weit lehne ich mich aus dem Fenster. Und auch ein Agu fehlt. So, auf außen, zweite Seite. So, ja. wenn du Agu, keine Ahnung, Vekovic oder Friedel, Toprak in der Verteidigung hast, dann und Mitchell Weiser nicht vergessen, ne? Ja, auch, also das gibt's, und dann hast du noch Vekovic in der Hinterhand, das ist theoretisch bärenstark. Wenn du jetzt aber zwei davon gingst, dann wird's schwierig. Aber mit dieser ersten Verteidigung mache ich mir null Sorgen um Werder Bremen in dieser Liga. Weil dann hast du genau den Beton, von dem du vorhin gesprochen hast. Auf der 6 ist ein Problem.
Ja.
Ein großes.
Aha. Den großen. Ja.
Nee, überhaupt nicht. Ich mag den voll gerne. Ich würde auch gerne deine Großlanze kurz mal brechen, weil der Typ ist, also mehr Verein kann es da nicht sein. Überraschend aus der zweiten Mannschaft in die erste hoch, dann dort Cinderella-mäßig ja auch immer seinen Teil dazu beigetragen, dass sie irgendwie drin geblieben sind. Jetzt sehen auch mitverschuldet den Kahn mit in die zweite Liga geführt und dann auf einmal Kapitän und Zentrum der Mannschaft. Das ist auch eine Geschichte, die man erzählen kann.
Ich frage mich bei ihm, also ich habe das nur gesagt, weil Groß auf der 6 spielt und du gesagt hast, es gibt ein großes Problem auf der 6. Das war jetzt gar nicht respektierlich gegen den Spieler. Dafür habe ich ihn jetzt auch gar nicht.
Willst du nicht erklären?
Nee, weil das gerade so klang, als wenn du das nicht so richtig wahrgenommen hättest und das wollte ich vermeiden, diesen Eindruck.
Keine Sorge.
Was wollte ich noch sagen? Zu Bremen wollte ich. Ich wollte irgendwas sagen, jetzt darüber hinaus noch, was ich jetzt völlig vergessen habe. Ist auch egal jetzt. Ist geschenkt. Dann lass uns noch mal über Schalke auch sprechen, die ihn jetzt schon wieder verloren haben. Gegen Karlsruhe, aber auch dank einer roten Karte von Paulsson. Die sind auch noch nicht so gut gestartet. Aber ich muss immer wieder sagen, wenn ich sehe, was die da in der Offensive haben, Also die Defensive kann ich noch nicht so einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Mit Chow, Itakura, Kaminski, Idiso, Scholinov, Ovejan. Das kann ich jetzt noch nicht so ganz einschätzen. Aber vorne Salazar, Drexler, Terodde, Bülter. Also.
Ja, ist geil. Ist halt extrem abhängig von Terodde. Also wenn du guckst, die haben 11 Tore geschossen, 8 davon Terodde. Das ist eine Wahnsinnsquote, aber es ist halt auch eine Wahnsinnsabhängigkeit. Ja. Und die Idee, die ganze Spielidee, habe ich das Gefühl, ist, irgendwie den Ball in den Strafraum zu Terodde zu bekommen. Ja. So. Und da fehlt mir halt noch diese Ernsthaftigkeit, das, was sie ja jahrelang nicht gemacht haben, was ich ja auch immer wieder bei Schalke anmerke halt. Und was jetzt in der zweiten Liga natürlich virulent ist, da kommt jeder Gegner gegen Schalke und sagt, hier, nimmt einen Ball, macht mal, genau. Wir gucken, dass wir den einen Konter fahren und wenn es 0-0 ausgeht, dann feiern wir 0-0 gegen Schalke. Das ist das geilste Spiel, was wir je gemacht haben, so gefühlt. Mhm. Und diese Idee, wie sie halt dieses mehr an Ballbesitz, was sie halt automatisch in jedem Spiel haben, auch ummünzen wollen in mehr als irgendwie kommt der Ball zu Terodde, das fehlt mir noch so ein Stück weit. Auch wenn mir Bülter sehr gefällt. Der ist eine sehr gute Ergänzung mit seinem Tempo. Das war ein sehr guter Transfer, aber es ist noch insgesamt sehr, sehr abhängig von Terodde.
Ja, vielleicht auch eben,
also wenn
deutest du das ja selber an.
Ich hab's ja gerade noch gesehen, der hat nur noch 2 Assists. Das heißt, wer war an 10 von 11 Schalke-Toren halt einfach direkt beteiligt. Ja. Das ist halt eine unfassbare, also unfassbar.
Und ich finde halt, bei der Potenz, die sie da vorne im Sturm haben, ist das halt gar nicht notwendig, sich dann auf eine Terodde zu reduzieren. Das Problem daran ist, wenn du dir eben keine Alternativen schaffst oder dich zu sehr abhängig machst, wenn die dann irgendwann Terodde ausschalten. Das ist ja beim HSV auch passiert, dass sie irgendwann die Zufuhr abgeschnitten haben und der ist ja auch wahnsinnig gut in die Saison gekommen und am Ende, im letzten Drittel, als es drauf ankam, da hat Terodde gar nicht mehr so die Bälle bekommen. Also es lag jetzt nicht daran, dass er nicht mehr performt hat, sondern er hat auch die Zuspiele nicht mehr so bekommen, weil die Gegner eventuell auch genau das bemerkt haben. Ja, okay, alles geht über Terodde, dann lass uns mal zusehen, dass wir die Versorgungslinien zumachen und dann will ich mal sehen, wer da die Tore schießt, so ungefähr. Mhm. Und wenn die das irgendwie bei Schalke auch machen, das irgendwie hinkriegen, dann müssen die anderen auch in die Situation kommen, selbst Tore zu schießen. Mhm. Ja.
Ja.
Gut, also bei denen muss ich sagen, also bei Bremen und Schalke muss ich sagen, warten wir mal ab, aus Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, also entweder die tun sich weiterhin schwer, weil die Gegner auch dann in der Lage sind, defensiv zu spielen oder die vor Probleme zu stellen. Oder irgendwann kriegen sie diese Qualität auch in Ergebnisse umgemünzt und dann steigen sie souverän auf. Es ist wirklich eine spannende Geschichte.
Eine Frage würde ich gerne jetzt so ein Stück weit als Abschlussfrage stellen.
Zum Derby nochmal wahrscheinlich.
Nein, nicht zum Derby. Wie gesagt, wir haben ja jetzt ja von Platz 1 bis Platz 12 in allem Aufstiegsrennen. Wer glaubt ihr, hat denn da jetzt.
Platz 13, würde ich. Also
Düsseldorf. Platz 13 auch noch klar.
Düsseldorf musst du mit reinbeziehen, auf jeden Fall.
Aber für wer von diesen Teams glaubt ihr, wird da langfristig oben bleiben? Also nicht mal ein Team, klar, Werder, Schalke, HSV, dass die um Aufstieg mitspielen.
St. Pauli.
Auch St. Pauli. Voll Anspruch haben. St. Pauli, das ist doch mal ein Wort.
St. Pauli, hundertprozentig.
Ja, du musst jetzt nicht.
Ich glaube auch ehrlicherweise, dass St. Pauli aufsteigen wird.
Weil?
Weil die sind in den letzten 12, 13 Monate durch so eine ganz schöne Hölle gegangen mit einem sehr talentierten Trainer, der ja erstmal gebraucht hat, die Mannschaft aufzustellen, denen das System beizubringen, das er spielen möchte, nachdem die da jahrelang Rumpelfußball gespielt haben und gleichzeitig ein Kader ja ein bisschen umgewälzt wurde, um viele Leinspieler einzubauen und dann natürlich auch mit Mamouche ein glückliches Händchen gehabt haben letzte Saison. Aber das alles scheint ja so viel Festigkeit in den Kader gebracht zu haben, weil der auch einfach, ich glaube, da spielt kaum noch einer, der vor 12 Monaten da gespielt hat oder vor, das ist 15 Monaten gewesen, seiner gespielt hat. Mhm. Das wirkt wie ein Fundament, dass einfach jede Woche funktioniert. So, dass sie nicht jeden schlagen, ist auch klar. Ne? Aber wenn sie gewinnen müssen, dann machen sie es auch ziemlich souverän. Und deswegen nehme ich die Regel von Noah, mit dem habe ich mich mal über zweite Liga und Werder Bremen unterhalten, hat er mir von VfB Stuttgart erzählt. Das Ziel war es immer aus seiner Sicht, jedes zweite Spiel zu gewinnen, dann steigst du auf. Und wenn es danach geht, ist St. Pauli auf einem ganz guten Weg.
Hm. Ja, ich finde sie auch sehr konstant. Sie haben mit Salazar und Mamouche zwei sehr starke Offensivkräfte da verloren und haben das bislang gut kompensiert bekommen. Und die wirken auf mich wie eine Mannschaft, die Bock hat. Die wirken vor allem auf mich wie eine Mannschaft.
Ja? Genau.
Ja, gut. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich bei den anderen Aufsteigern immer so beobachten konnte. Ne? Wie gesagt, Bielefeld, Bochum, Union und so, die wirkten alle wie eine Mannschaft. Die wussten, was sie zu tun haben, die haben füreinander gespielt. Da war jetzt nie so der eine Spieler, wo du gesagt hast, ey, das ist jetzt der Terodde. Ohne den geht gar nichts. Gut, das hast du bei Bielefeld ein bisschen mit Klos und gehabt, so Vogelsammer war auch dann lange verletzt, aber Klos vielleicht am ehesten, aber nie so wie jetzt ein Terodde damals für den HSV und jetzt für Schalke. Und das sehe ich auch bei St. Pauli, so dass er selbst diesen individuellen Qualitätsverlust mit Mamouche und Sarrazin können die irgendwie kompensieren und deswegen habe ich die auf jeden Fall groß auf dem Zettel.
Ich glaube aber zum Beispiel auch, dass Jan Regensburg aus gleichen Gründen, weil sie eine Mannschaft sind und ja offensichtlich einen bärenstarken Zehner haben, eine Mannschaft sein werden, mit der wir ein bisschen länger zu tun haben werden. Dieser Konterfußball von Paderborn, da bin ich mir nicht so sicher, wie lange das durch die Saison reicht. Aber Regensburg ist, glaube ich, die Überraschung dieses Jahr.
Paderborn ist halt taktisch sehr flexibel. Die haben halt immer sehr gute Anpassungen an die Gegner drin und ein sehr gutes Fundament. Aber da auch natürlich klar, das kann immer so in die eine Richtung und in die andere Richtung gehen. Ich hätte ja Nürnberg vor der Saison noch so als Dark Horse genannt. Mhm. Bleibe ich auch so ein Stück weit dabei, weil die halt diese noch am ehesten diese klassische Zweitliga-Stabilität verkörpern, wie sie halt in Bochum und Bielefeld. Natürlich nicht ganz auf dem hohen Niveau, aber die haben halt mit Geis, Handwerker, No-Bullshit-Mittelfeld, haben auch Klaus hat, glaube ich, eingesehen, dass sie dieses ganz mega Red Bull-Tempo nicht machen können und haben dann ein bisschen flexibleren Stil. Ist nie atemberaubend, aber irgendwie, das ist auch so ein Bauchgefühl, dass die so eine Grundstabilität einfach mitbringen, die du in der zweiten Liga brauchst, um oben mitzuspielen. Und vor allen Dingen eine Heimstärke bringen sie auch mit. Haben jetzt alle Heimspiele gewonnen, sind, glaube ich, seit 10 Spielen saisonübergreifend zu Hause umgeschlagen. Das ist, glaube ich, auch noch ein Faktor.
Ihr wisst ja, dass ich da eine persönliche Verbindung habe, die dafür sorgt, dass ich auf jeden Fall ganz genau weiß, wie stark diese Mannschaft ist und dass die auf jeden Fall auch wahrscheinlich bis zum Saisonende da oben mitrollen werden, auch wenn es anstrengend wird für mein WhatsApp. Aber zu Recht offensichtlich. Denn, und ich glaube, das ist so ein anderer Faktor, den du ja im Vergleich zu Bremen hast. Bremen hat den letzten Spieler, glaube ich, 2 Minuten nach Transferschluss gekauft. Bei Nürnberg stand die ganze Mannschaft, glaube ich, schon, als Bremen noch nicht mal abgestiegen war.
Ja, das ist sicherlich auch ein Faktor. Ja, wir bleiben dran, Leute, auf jeden Fall. Das war jetzt unsere zweite Ausgabe, Bundesliga. Wir haben sie bislang jetzt alle 4 Wochen gemacht. Wir müssen mal schauen, wir arbeiten noch ein bisschen, ob wir es jetzt saisonübergreifend einfach dabei belassen oder ob wir vielleicht die Rotation auch noch mal ein bisschen erhöhen. Das hängt natürlich auch immer so ein bisschen
in die Kommentare.
Von Feedback, es hängt ja auch ein bisschen vom Feedback eurerseits ab, natürlich von euren Kommentaren, aber in erster Linie auch natürlich von euren Klicks. Wenn wir in die Sendung funktioniert eigentlich ganz gut, dann sind wir natürlich auch ein bisschen eher dazu angehalten, das auch häufiger zu machen. Müssen wir mal schauen, wie wir es so hinkriegen. Ja, wir behalten das im Auge und diese zweite Liga macht uns großen Spaß. Sie ist spannend, sie ist ausgeglichen und sie sorgt für echte Emotionen. Und das ist ja das Wichtigste. Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich es dabei belassen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war Bundesliga. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.